Guten Morgen. Jesus ist gut. Jesus ist wunderbar. Ein Jahr ist vergangen. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Aber es kommt mir manchmal so vor, als wenn es gestern gewesen wäre, dass wir hier noch gewesen sind. Jetzt sind wir bereits 10 Tage wieder hier, aus Madagaskar zurück. Und dank Internet können wir auch täglich Einschau nehmen, was sich bei euch, bei uns hier in der Gemeinde so tut, sind also somit gut informiert, aber es erreichen uns auch das ein oder andere Telefonat, der ein oder andere Brief, E-Mails, Skype-Gespräche, so sind wir gut miteinander vernetzt und das ist gut so. Ich habe gedacht, bevor wir über unsere Arbeit berichten, eine Kurzbotschaft vorneweg, denn das ist ja auch immer wichtig. Und jetzt muss ich einmal schauen. Das soll das Thema heute Morgen sein. Farbe bekennen. Ihr werdet nachher erkennen, das hat auch etwas mit Madagaskar zu tun. Das Bibelwort, auf das ich heute Morgen zu sprechen kommen möchte, steht in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Dort steht: Die Mitglieder des Gerichtshofes wunderten sich darüber, wie mutig Petrus und Johannes redeten, wussten sie doch, dass es einfache Leute waren, die niemals Theologie studiert hatten. Aber sie erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder. Und dann kommt noch der Vers 20 dazu. Das sagten die beiden: Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Und darum soll es heute Morgen gehen. Diesen Bibelversen voran war folgende Geschichte geschehen. Im vorangegangenen Kapitel 3, da wurde ein Mann, der von Geburt an gelähmt war und an der schönen Pforte saß dort am Tempel und bettelte. Er wurde morgens dorthin gebracht, abends abgeholt. Er konnte selbst nicht gehen. Und er wurde durch Johannes und Petrus geheilt. Nach der Heilung lief natürlich der Geheilte in den Tempel hinein und hat gejubelt, er hat Gott gepriesen, er war begeistert. Das kann man sich vorstellen, wenn man ein Leben lang nicht laufen konnte und auf einmal kann man es. Das macht was mit einem, da bleibt man nicht mehr da auf der alten Stelle sitzen. Und er hat gejubelt. Und die Menschen im Tempel dort, die kannten ihn einfach auch nur als derjenige, der immer vor draußen gesessen hat. Natürlich haben sich Petrus und Johannes auch darüber gefreut, dass sie von Gott so wunderbar gebraucht worden sind. Aber sie haben eines gemacht. Sie haben den Menschen ganz klar gesagt, dass nicht sie es gewesen sind, die den Mann geheilt haben, sondern Gott. Nicht sie, sondern Gott hat diesen Mann geheilt. Und daraufhin predigten die beiden, Johannes und Petrus, und erzählten den Leuten, was er Großes getan hat für die Menschen. Und sie forderten die Menschen auf, Buße zu tun und zu Gott zurückzukehren. Denn viele hatten sich von Gott abgewandt und lebten ohne ihn. Und als Petrus und Johannes so voller Eifer von Jesus redeten, kamen Priester und die Tempelpolizei und nahmen die beiden Jünger fest. Sie steckten sie ins Gefängnis und sie waren nämlich sehr verärgert darüber, dass die Jünger behaupteten, dass es nach dem Tode eine Auferstehung geben sollte. Genauso wie Jesus auch von den Toten auferstanden war. Nachdem die Jünger dann verhört wurden und vor den Verantwortlichen und dem hohen Priester freudig wieder Jesus bekannten, wurden sie dann freigelassen, denn der Geheilte, der lief ja überall rum und jeder hat ihn gesehen und das war nicht zu verheimlichen, was da geschehen war. Trotzdem wurde den Jüngern bei ihrer Entlassung verboten, in aller Öffentlichkeit über Jesus zu reden. Doch die Jünger waren total von Jesus begeistert und erwiderten darauf: Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wenn wir wirklich so von der Liebe Jesu ergriffen sind, wird es uns genauso gehen. Dann werden wir auch nicht den Mund halten können, sondern in uns entsteht regelrecht ein Drang, den Menschen von Jesus zu erzählen. Jetzt kommen wir zum ersten Teil, Madagaskar. In Madagaskar gibt es viele verschiedene interessante Tiere. Hier auf dem Bild, das ist ein Maki, ein Lemur. Madagaskar ist bekannt für die Halbaffen. Es gibt da zoologische Feinheiten, weshalb man die Primaten von den Halbaffen unterscheidet, aber das nur so weit am Rande. Aber das Chamäleon, das ist ein Bild, da haben wir extra angehalten, das lief über die Straße. Das Chamäleon, das hat mich schon immer ganz besonders interessiert. Und das Chamäleon hat so einen humorlosen Blick und es bewegt sich auch ganz eigenartig. Und es hat einen ganz besonderen Charme. Irgendwie hat es mir das angetan. Wenn die nämlich so gehen, dann gehen die. So ein Wiegegang, ne? Das ist einzigartig. Ne? Aber ich bin dann schon mal direkt dahinter gegangen und dann ist es auch schneller weggelaufen. Also es kann nicht nur so, aber es sieht schon sehr witzig aus. Und das Chamäleon kann seine beiden Augen, mit seinen beiden Augen unabhängig voneinander, kann es sie bewegen und deshalb sehr viel und gleichzeitig von der Umgebung wahrnehmen. Das ist zum Beispiel ganz besonders wichtig zum Auffinden von Insekten. Denn die will es ja letztendlich fressen, die dienen zur Nahrung. Und dann ist es von Vorteil, wenn man so einen großen Aktions- bzw. Blickwinkel hat. Und ganz besonders spannend wird es, wenn die lange Zunge regelrecht herausgeschleudert wird und das Beutetierchen daran festklebt und dann als Opfer verschlungen wird. Aber die bekannteste Eigenschaft eines Chamäleons ist jedoch, die Körperfarbe zu wechseln. Das macht es nämlich, wenn es mit seinen Artgenossen kommunizieren will. Das kann beispielsweise in der Paarungszeit sein. Oder wenn es sich von seiner Umgebung abheben, oder nein, es möchte sich tarnen, es möchte sich nicht abheben, es möchte getarnt bleiben. Ja. Aber jetzt mal zu uns. Verhalten wir uns nicht auch oft so wie ein Chamäleon? Wir bewegen uns elegant in unserer Umgebung, in unserem Umfeld und passen unsere äußere Erscheinung stets unserer Umgebung an. Wir schauen mit beiden Augen rechts und links, sehen gerade, was en vogue ist. Danach verändern und verhalten wir uns entsprechend. Wir passen uns an, um nicht fremd auf unsere Mitmenschen zu wirken, denn schließlich wollen wir keine Außenseiter sein. Irgendwie sind wir doch alle wie ein Chamäleon. Ich möchte uns heute Morgen bzw. heute Mittag zurufen, seid auch mutig, den Herrn Jesus zu bekennen. Sei kein Chamäleon. Bekennt euch auch in der Öffentlichkeit zu Jesus und erzählt euren Mitmenschen, Freunden, Verwandten, Mitschülern, Arbeitskollegen, Nachbarn von Jesus und was er in eurem Leben getan hat. Behaltet eure Farbe und ändert sie nicht. Bleibt standhaft, wenn es um das Bekennen zu Jesus geht. Denn er hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Und glaub mir, Jesus wird dich auch dafür segnen. Wenn du noch nicht mit ihm lebst, wenn du noch nicht zu ihm gehörst, lade ich dich ein, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Für ihn lohnt es sich, zu leben. Er möchte dein Freund, er möchte dein Helfer sein, er möchte bei dir sein, alle Zeit. Er verspricht dir nicht, dass du reich wirst. Aber eins verspreche ich dir, er wird dich nicht im Stich lassen. Das, was Mose, seinem Nachfolger Josua, Am Ende des Lebens hat Mose das zu Josua gesagt. Das gilt auch genauso für dich. Im 5. Buch Mose, 31, Vers 8, da steht: Der Herr selber geht vor dir her und steht dir zur Seite und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Die Bibel sagt weiterhin, dass die, die zum Herrn Jesus gehören, einmal nach diesem Leben bei Jesus in der Herrlichkeit sein werden. Wenn du ihm noch nicht dein Herz gegeben hast, kann ich dir sagen, es lohnt sich. Du wirst es nicht bereuen. Wenn jemand hier ist, der diesen Schritt heute Morgen bzw. heute Mittag tun möchte, dann wollen wir gerne mit dir beten und dir den Weg zeigen, wie du ein Kind Gottes werden kannst. Komm einfach nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir wollen das dann gemeinsam tun. Soweit. Und jetzt werden wir anhand von Bildern über unsere Arbeit in Madagaskar berichten. Unsere Arbeit in Madagaskar, da gibt es drei Standbeine. Die erste Arbeit, das ist so die Arbeit unter den Obdachlosen, unter denjenigen, die ihre Nahrung auf der Müllkippe suchen müssen, diejenigen, die sich schon über Generationen teilweise daran gewöhnt haben, dieses Leben zu führen. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist auch jedes Mal eine Herausforderung. Auch hier sind wieder Leute dabei, ihre Nahrung dort auf dem Müll zusammenzusuchen. Doch so leben sie dann. Das sind Slum-artige Zustände. Sie sammeln irgendwelchen Müll dort zusammen, um ihn zu verkaufen. Hier werden zum Beispiel Flaschen gesammelt auf Müll, die werden gesäubert, damit sie für irgendwas wieder genutzt werden können. Manchmal wird dort auch Honig drin abgefüllt, ja. Das ist dann der ganze Reichtum. In diesen Hütten wohnen sie dann. Und wenn die Regenzeit anfängt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das da aussieht. Oben rein das Wasser, unten raus. Dreck, Ratten. Und das sind dann die Kinder, die wir in der Stadt besuchen. Gehen nicht zur Schule, sind so richtige Dreckfinken. Aber ich habe sie lieb. Der eine Junge hat einen Ball, ein bisschen Kunststofffolie zusammengewickelt, ein paar Schnüre drumherum, dann spielen sie Fußball. Immer wenn wir in die Stadt kommen, rufen sie schon von Weitem unseren Namen und wissen natürlich auch, dass wir ihnen etwas zu essen geben. Wir kaufen dann bei den Straßenständen Essen für sie. Die ganze Arbeit hat damit angefangen. Am Anfang sind wir mit einem medizinischen Team sind wir rausgefahren. Und ich habe erstmal einen Tisch aufgeklappt, habe mit den Kindern Memory gespielt, Domino und all solche Sachen. Und so ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. Ja, und wenn sie dann gegessen haben, dann bedanken sie sich alle ganz höflich und sind liebenswerte Menschen. Das ist nicht viel, das ist ein Teller Reis, da ist ein bisschen Spinat vielleicht dabei. Wenn ich manchmal gut feilsche mit den Straßenverkäufern, dann kommt auch mal ein Stückchen Fleisch dazu. Ja. An einem Tag waren es 32 Essen. Aber ich bringe das nicht fertig, weiterzugehen. Und außerdem ist es auch eine gute Möglichkeit, ihnen von Jesus zu erzählen. Dreckig wie die Dreckspatzen, aber liebenswert. Auch Jesus hat sie lieb. Das ist die Arbeit mit den Kindern in der Stadt. Unser zweites Standbein, das ist unsere Jugendgruppe. Hier sind wir noch ganz am Anfang. Das letzte Bild konnten wir aufgrund der Auflösung nicht reinsetzen, deshalb haben wir nur das. Wir sind mittlerweile so 13, 14 Jugendliche. Wir treffen uns samstags. Meistens ist es erstmal ist es einmal im Monat, aber wir haben gute Kontakte zu den zwei Mitarbeitern, die auch dort drauf sind. Und die Arbeit wächst. Wir haben einen Ausflug gemacht mit denen, das ist eine super Arbeit. Unser Patenkind mit der roten Hose, da ist auch dabei. Und die nehmen wir auch immer mit und sie hört von der Botschaft. Und ich bin guter Dinge, dass sie auch eines Tages die Entscheidung trifft. Das ist unsere Jugendgruppe. Jetzt kommen wir zu dem größten Teil unserer Arbeit. Das ist die Arbeit im Norden Madagaskars. Wir wohnen ja in der Nähe der Hauptstadt. 550 Kilometer geht es dann ab in den Norden und in die Region Sofia. Die Region Sofia ist so groß wie Baden-Württemberg und Hessen zusammen und hat ihren Namen von diesem Fluss. Natürlich Bulgarien, die Hauptstadt von Bulgarien heißt auch so. Deshalb, wenn man das dann bei Google eingibt, da muss man immer Sofia, Madagaskar eingeben. Ja, da ist unser Geländewagen, ihr kennt ihn vielleicht noch aus dem letzten Jahr, den hatten wir ja hier. Der ist ein ganz, ganz tolles Werkzeug dort. Ohne dieses Fahrzeug könnten wir manche Regionen gar nicht erreichen. Hier fahren wir gerade über diesen Fluss. Wir haben jetzt Winter in Madagaskar, es sind ähnliche Temperaturverhältnisse wie hier, nur nachts ist es kälter, geht es manchmal bis 12 Grad runter. Und der Fluss führt nicht so viel Wasser. Könnt ihr euch vorstellen, was in der Regenzeit dann los ist? Ja. Das ist Pastor Sidi mit seiner Frau. Sie stehen vor ihrem Wohnhaus. 3x3 Quadratmeter groß. Bambusstäbe von irgendwelchen Palmen. Ich habe jetzt von der Raffia-Palme die Stäbe, Plastik oben drüber, ein paar Steine, damit das nicht wegfliegt. Er hat mich dann in sein Haus eingeladen. Ja, da waren zwei Betten drin. Eine ganz kleine Ecke, wo ein kleiner Tisch drin stand. Und die Rückseite des Bettes bestand aus einem Stück Wellblech. Und man konnte gut von innen nach außen schauen, auch wenn man von außen nach innen nicht so gut schauen kann. Das ist der ganze Reichtum. Ich habe ihn da mal gefragt, was er denn so im Monat verdient. Das ist das, was in der Gemeinde, 28 Euro ist sein Monatsverdienst. Aber er macht eine ganz tolle Arbeit. Und ich möchte noch weit, er wartet seit 2009 auf jemand, der mit ihm die unerschlossenen Regionen erreichen kann. Und letztes Jahr hatte er die Vision, sie hatten dort in der Gemeinde in Burisini oder Port-Berger ist der französische Name, Burisini ist der madagassische Name, hatten sie eine Fasten- und Gebetszeit und er hatte am Ende dieser Zeit, hat er der Gemeinde die Vision, die er dort bekommen hat, hat er gesagt, ich habe die Vision, im Jahr 2016 10 neue Gemeinden zu gründen. Geschwister, helft mit. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Sagt er, das ist alles, was ich habe, meine Füße. Er hat noch nicht mal ein Fahrrad. Das war, so sind sie ins Jahr 2016 gegangen. Pastor Sidi kommt oben aus der Region, seine Frau kommt aus dem Hochland, in der Nähe der Hauptstadt. Ihr seht, es sind zwei verschiedene Typen von Menschen eigentlich. Nur jetzt das soweit, nur am Rande her. Ja. Und der AVC hatte dann noch im Budget das Geld für ein Motorrad und er hat dieses Motorrad bekommen. Dann haben wir das veranlasst, dass er dieses Motorrad dann im Juni bekam. Und kein Führerschein, kein Geld für den Transport, das haben wir dann alles erledigt. Und als wir dann im August kamen, sage ich, wie viele Kilometer hast du gefahren? Hatte er schon 960 Kilometer gefahren. Das ist schon ganz nett beachtlich. Aber das ist ein Honda-Modell, Nachbau, wird in China in Kopie nachgebaut und absolut robust und alltagstauglich. Er hat ein Herz für Jesus, er brennt. Und das macht die Arbeit mit ihm auch so interessant und so wertvoll. Auch wenn wir irgendwo sind, wir sind einmal, haben uns ein Projekt angeschaut, ein landwirtschaftliches Projekt, da haben wir für 30 Kilometer haben wir 3 Stunden gebraucht. Wir haben fast gedacht, wir kommen da nicht hin. Dann spricht er mit dem Dorfältesten und es dauert wie unser Manfred Lieske so ungefähr. Es hat nicht lange gedauert und hat ihm erzählt, ja, wie es denn aussieht mit seinem Leben und mit Jesus. Und hat ihm gesagt, er sollte sich das gut überlegen, denn morgen könnte der letzte Tag sein. Und er hat ganz liebevoll ihm einfach das ganze Evangelium unterbreitet, während wir alle am Esstisch saßen. Also er kann den Mund nicht halten, so wie wir es eben hier gehört haben. Ja, das ist unser engstes Team. Mich erkennt er ja ohne Zweifel. Pastor Sidi zu meiner Linken. Ganz rechts steht Radu, unser Mechaniker und Fahrer, hat bei der Deutsch-Madagassischen Gesellschaft als Ausbilder 12 Jahre gearbeitet, kann also auch ein bisschen Deutsch, Französisch unterhalten uns die meiste Zeit. Und ganz vorne steht, neben Martina steht Fensu, unser absoluter Juwel. Er hat wiedergeborener Christ. Er hat Deutsch und Geografie und Wirtschaftsökologie oder sowas an der Universität von Antananarivo studiert. Er spricht sehr gut Deutsch und er übersetzt mich in der Regel von Deutsch nach Madagassisch. Vorher musste ich immer von Französisch nach Madagassisch übersetzt werden. Und das vereinfacht die Sache, denn im Norden ist es egal, ob man Französisch nach Madagassisch übersetzt wird oder von Deutsch nach Madagassisch. Die können beides da oben nicht. Aber das ist ein ganz wertvolles Team und möchten wir euch auch darum bitten, dass ihr für Einheit und weiteres gutes Gelingen auch mitbetet. Ja, so sieht es dann aus, wenn wir oben im Norden sind. Sandwege, wir fahren mal eben nach rechts, da kommt ein Ochsenkarren. Die sehen wirklich aus wie in der Steinzeit. Zwei Ochsen davor, Metallräder dahinter, man denkt, man wäre im Mittelalter. Ja. Dann geht es durch Flüsse, Gewässer. Und das Auto, manchmal, der Rekord war 17 Leute, waren wir da drin. Gleich kommt 17 Leute. Also ein Toyota Land Cruiser, 4,2 Liter Maschine, aber das ist so wertvoll, das Fahrzeug. Rote Wege, überall roter Staub. Auch hier sieht man noch ein Stück Asphalt von der alten Straße, die 1970 irgendwie gebaut worden war. Da ist nichts mehr von übrig, das geht nur noch über Stock und Stein. Ja, da sitzt ist eine Truppe. Und Radu, unser Mechaniker und Fahrer, der kann wunderbar auf dieser Trommel spielen. Das ist ein Gedicht. Und er trägt auch dazu bei, dass wirklich auch der Lobpreis, den wir auf den Dörfern dann bringen dürfen, wirklich auch mit der Trommel wunderbar untermalt wird. Ja, was kommt da? Das ist ein heiliger Baum. Der wird angebetet da. Die Leute dem Animismus verfallen. Die haben teilweise noch nie den Namen Jesus gehört. Die beten Bäume an, Steine. Man kann sich es nicht vorstellen. Dort auf diesem kleinen Stein davor, da wird etwas geopfert. Das sind Früchte, manchmal ist es Reis, manchmal ist es Salz, manchmal ist es ein bisschen Rum. Es ist eine Vermischung zwischen Ahnenkult und also jegliche Art von Animismus. Aber an wen sollen sie denn glauben, wenn es ihnen keiner sagt? Auch das ist eine Opferstelle. Ist verboten, sowas zu fotografieren, aber ich wollte euch doch mal ein bisschen was zeigen. Die Cebus spielen eine große Rolle im Leben eines Madagassen. Und dort wird regelmäßig auf einem Stein, dort wo die Stäbe so V-förmig geöffnet sind, regelmäßig werden Tiere geopfert. Man versucht mit dem Blut von Tieren die Götter zu besänftigen. Und so sieht das dann aus. Wir kommen in ein Dorf. Und dann schwirrt erstmal unser Pastor Sidi oder auch mein Fahrer. Die schwirren dann aus, laden die Leute ein, fragen aber auch die Dorfältesten, das ist ganz wichtig. Man kann nicht irgendwo irgendetwas machen, ob die damit einverstanden sind, die kommen dann meistens auch. Und dann legen wir los. Viele Menschen, manchmal sind es 25, 30, wir müssen immer aufpassen, wann wir dorthin fahren. Oft ist es so, die sind ja in erster Linie Bauern, die auf den Reisfeldern arbeiten, dass wir morgens, dann fahren wir um 6 Uhr schon los, damit wir um 7 Uhr irgendwo in einem Dorf sind, denn danach müssen die aufs Feld. Oder abends eben auch kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Kommen wir zurück. Auch hier Menschen, die hören das Evangelium. Und das Gute dabei ist, es scheinen einige wirklich vorbereitet zu sein. Wir erleben Menschen, die kommen schnurstracks nach vorne, als wenn sie schon Jahr und Tag auf diesen Tag gewartet haben. Mit solch einer Klarheit, das ist überwältigend. Andere sind kritisch, es gehen auch schon mal welche weg. Aber im Allgemeinen haben wir wirklich sehr viel Freiheit und die Menschen, die Ernte muss eingeholt werden. Ja. Hier ist auch so ein Dorfältester da mit seiner Sonnenbrille. Seine Errungenschaft, hoppala, oder einfach so eine Art Markthalle, wo einmal in der Woche dann auch Markt abgehalten wird, nutzen wir auch. So fängt es dann an und ehe man sich versieht, dann ist man manchmal bei 80, 100 Leuten. Und das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Da ist eine ehemalige Schamanin, eine Zauberin. Sie hat berichtet, was sie vorher für ein Leben geführt hat und wie viele Menschen sie verführt hat, auch durch ihren Dienst. Und wie sie dann zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Das ist vor unserer Zeit gewesen, das ist ungefähr ein Jahr vorher gewesen. Und sie gibt Zeugnis dort, vor der Dorfgemeinschaft, in diesem Dorf, in dem sie groß geworden ist, in dem sie aufgewachsen ist, in dem sie ihr Unwesen getrieben hat. Und das hat eine unheimliche Wirkung gehabt. Die Leute kannten sie alle. Die Leute haben sie geschätzt. Sie kannten ihr Leben vorher, sie kannten ihr Leben nachher. Und sie hat davon berichtet, was Jesus aus ihrem Leben gemacht hat. Und sie ist jetzt auch eine der Verantwortlichen für eine der Gemeinden, die ich gleich noch zeigen werde. Und sie kann aber nicht lesen und schreiben. Ihre Tochter dagegen ist in der Stadt und sie soll einmal das Abitur machen. Sie ist auch sehr gut in der Schule. Und sie kriegt aber noch einen Mitstreiter für die Gemeinde an ihre Seite, weil sie natürlich auch in der Gemeinde aus der Bibel lesen wollen. Und da kann sie natürlich nicht mithalten. Aber ihr Dienst ist wunderbar. Zwei Dorfälteste, Verantwortliche, die müssen, man muss auch diese kulturellen Dinge immer berücksichtigen. Kann man das machen, kann man das nicht machen? Aber wie ihr seht, als dann nachher das Gebet gesprochen wird, sie senken auch ihr Haupt. Und das ist ganz wichtig und ganz kostbar, wenn man diese Menschen erreicht. Hier ist Pastor Sidi, nachdem die Predigt dann, das Evangelium gebracht habe. Es ist ganz einfach. Ich mache es in der Regel so, ich sage, wer die Welt geschaffen hat, was er alles geschaffen hat, dass die Menschen immer versucht haben, Tieropfer zu bringen, um Gott zu besänftigen, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und dass keine Tiere mehr geopfert werden müssen und dass er jedem die Hand reicht und jeden einlädt, zu ihm zu kommen und ein neues Leben mit ihm zu starten. Pastor Sidi erklärt das dann nochmal. Dann kommen die, das sind Leute, die nach vorne gekommen sind. Die machen ein Übergabegebet. Und dann bekommt nachher jeder, der Ja gesagt hat, bekommt ein neues Testament, bekommt Traktat. Und das ist eine Sache, da ist eine Frau gewesen. Sie hat dort ein neues Testament. Wauwau heißt neu. Und Testament Wauwau heißt neues Testament. Sie hat dort ein Testament, Wauwau, und sie hat uns dann aber gesagt, sie kann gar nicht lesen. Haben wir gesagt, was machst du denn dann? Ja, aber ihre Nichte, die kommt zweimal die Woche und die liest ihr aus der Bibel vor. Wunderbarer Dienst. Das ist auch eine Madagassin, allerdings ein Albino. Auch ihr durften wir ein neues Testament überreichen. Das ist die sogenannte Fledermausschule, so nennt Martina sie immer. Das ist die, wo diese Schamanin groß geworden ist. Die ist ein bisschen abseits gebaut worden, diese Schule. Und warum Fledermausschule? Ja, unter dem Blechdach, dort sitzen Fledermäuse und dann ist so eine eingezogene Decke. Und das riecht sehr streng, weil nämlich unter dem Blechdach die ganzen Fledermäuse hängen. Und da werden die Fenster aufgemacht, da wird Unterricht abgehalten und eben sonntags auch der Gottesdienst. Kein Problem. Und das war, diese Gemeinde, wie gesagt, ist im Juni gegründet worden und das war der erste Gottesdienst, den wir sonntags morgens feiern durften im August und wir haben nachher 80 Leute gezählt. Das war schon gewaltig. Sie werden immer weiter betreut von den Leuten. Der Pastor Sidi, der achtet schon drauf für jede Gemeinde, was er nicht selbst erledigen kann. Er hat seine Leute, besucht aber auch die Gemeinden von Zeit zu Zeit selbst, damit alle auch genug Nahrung bekommen. Es reicht ja nicht nur, wenn sie Ja gesagt haben. Sie müssen ja auch weiter dann betreut werden. Ja, so sieht das aus. Als Fremder muss man dann immer vorne sitzen, gewöhnt man sich nachher auch dran. Der Lautsprecher steht hier etwas tief, normalerweise muss der immer sehr dahinter dem Tisch vor Fensu. Der steht ein bisschen, normalerweise muss der immer hoch sein, ohne Lautsprecher und Mikro läuft gar nichts. Ne? Aber kein Problem. Und das ist in der Ziegenstallgemeinde, da war ein Ziegenstall, hatte uns dann der verantwortliche Dorfchef gesagt, ja, den könnt ihr haben, ist eine Lehmhütte. Da waren so ein paar Wände eingezogen, alles voller Ziegenköttel und so, kein Problem. Haben die sauber gemacht, für den Gottesdienst wird eine Plane reingelegt und da durften wir auch Gottesdienst feiern. Und hier rechts die Schwester mit dem karierten Hemd, die kümmert sich um die Gemeinde und die Gemeinde wächst. Jetzt haben wir noch ein Dorf, die Leute kommen auch dort dahin, dort in diese Gemeinde und es ist wirklich großartig. Eine andere Gemeinde, die wir besuchen durften, das ist Pastor Edmond, der am Schlagzeug sitzt. Der betreut die ganze Region Sofia, ist also der Regionalpastor. Fenso im Hintergrund, unser Übersetzer. Und diese Gemeinde hat am Dorfeingang, über der Brücke waren rechts und links waren Rinderschädel. Also jeder, der in dieses Dorf kam, der wusste, pff, hier geht die Post ab. Im negativen Sinne. Als wir dann kamen, sagte Jean, der Missionar vom AVC, der mich dort oben auch eingeführt hat in diese Arbeit und mir meine Region zugeteilt hat, sagte Reinhard, sagte, alles weg, von einem halben Jahr hier noch alles voller Rinderschädel und, und. Dann kamen wir in die Gemeinde, was man uns dann vorgestellt hat, das selbstgebaute Schlagzeug. Fantastisch, ein paar Blechdinger, ein Kanister da auf der rechten Seite, ein Ziegenfell drüber gespannt und das Ding hat geklappt. Und sie haben wirklich, dann haben wir ein paar Lieder gesungen und sie haben wunderbar auf diesem selbstgebauten Schlagzeug gespielt. Meine Gassen sind sehr erfinderisch. Hier auf diesem Bild, wir dürfen also in diesem Jahr 10 Gemeinden war die Vision von Pastor Sidi. Wir dürfen auf 15 Gemeinden zurückschauen sogar. Das ist wirklich Gnade. 5 mehr als das, was seine Vision war. Jetzt kann ich die Namen. Bimilulu, da wo es viel Stroh gibt, heißt das übersetzt. Ampombitka, Ansalambai, Maruseli, Lambada. Das ist ein ehemaliges islamisches Dorf gewesen. Dort haben, wir wollten in das Dorf kommen, haben gesagt, das geht nicht. Das hing irgendwie mit dem Ramadan zusammen. Bis sich herausstellte, dass die ganzen Verantwortlichen noch so tickten, dass sie sich nach dem muslimischen Kalender dort richteten. Und deshalb, als wir jetzt hinkamen, da ging das und siehe da, dieses Dorf durften wir für Jesus gewinnen. Dort, wo vorher der Islam aktiv war, treffen sich jetzt 8 bis 10 Gläubige sonntags, natürlich viele Kinder noch dabei und die Gemeinde wächst. Eine wunderbare Sache. Malakelina, da wo die Nacht schnell hereinbricht und so weiter. Manche Sachen, ja, dann Ambuvumamia und so weiter. Ich wollte euch nur zeigen, das sind die Namen, das sind die Dörfer, wo jetzt neue Gemeinden entstanden sind und wir sind über die Maßen dankbar und haben uns das gar nicht so vorgestellt. Jesus ist gut. Jesus baut Gemeinde. Jesus baut hier Gemeinde. Jesus baut aber auch Gemeinde in Afrika, in Madagaskar und anderswo. Und das ist die ganz große Herausforderung. Hinter diesem Port Berger fließt ein großer Fluss. In der Vergangenheit, hier könnt ihr noch Reste sehen von einer Brücke. Die ist vor circa 15 Jahren eingestürzt, die hat man nicht wieder erneuert. Und dann habe ich auch gefragt, wieso nicht? Ja, das ist ein Politikum. Dann hat man von der anderen Seite, ihr seht LKWs da, der ganze Reis wird bis ans Wasser gebracht. Dann wird er auf Lastkähne, auf Schiffe, auf Boote sind das eigentlich, verladen und dann bis hier an den Rand transportiert. Und dann werden die ganzen Säcke auf Cebu-Karren geladen und dann auf diese Seite hier transportiert. Es ist ein Politikum. Oft werden Brücken nicht wieder erneuert in Madagaskar, weil natürlich andere daran interessiert sind, dort diesen Transport zu übernehmen. Aber was das Interessante ist, dahinter liegt ein Riesengebiet, wo kaum Gemeinden sind, abgeschnitten durch diese mangelnde Verbindung. Und da haben wir haben da gestanden, und wir haben gebetet vor dem Wasser, Herr, was sollen wir machen, wie sollen wir da rüberkommen? Und jetzt haben wir schon überlegt, in unserer Gemeinde dort in Port Berger, da gibt es einen Schiffbauer. Und jetzt haben wir schon die Idee gehabt, vielleicht selbst ein Floß zu bauen, wo wir unseren Geländewagen drauf bauen. Wir sind am Überlegen, unser Mechaniker, immer ganz clever, wir sind schon dabei, etwas auszutüfteln. Wie das wird, wissen wir nicht. Auf jeden Fall liegt dahinter ein riesen Missionsgebiet, wo fast keiner hin kann. Und wenn, dann höchstens zu Fuß. Da sind nicht irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel oder so dahinter. Und das ist unsere Mission oder auch meine Vision für die Zukunft. Wie können wir noch diese Gegend dahinter erreichen? Es gibt noch viele andere Regionen, aber das liegt mir besonders auf dem Herzen. Aber Jesus wird uns zeigen, wie wir das bewerkstelligen können. Und ich bin davon überzeugt, dass wir euch eines Tages berichten können, wie wir diese Region hinter diesem Fluss gelegen erreicht haben. Jesus ist gut. Und Jesus stellt sich zu seinen Kindern. Und wir sind auch über die Maßen dankbar für alles, was wir auch von euch bekommen. Gebete, natürlich auch Finanzen, die sind auch immer sehr wichtig. Aber wir fühlen uns auch mit euch total verbunden. Hier haben wir auf dem Heimweg, Martina war mit, oft bleibt Martina zu Hause, aber diesmal habe ich gesagt, Martina, du musst mit. Und dann haben wir einen Abstecher zum Meer gemacht. Das waren so von unserer Hauptstrecke mal 150 Kilometer Richtung Osten an den Kanal von Mosambik. Hier steht ein ganz großer, berühmter Baobab-Baum, also ein Affenbrotbaum. Bücher berichten, dass er 800 Jahre, andere sagen 1000 Jahre alt ist. Damit wir auch da gewesen sind, haben wir unseren Wagen davor gestellt, obwohl das Kreisverkehr ist. Dahinter ist das Meer, der Kanal von Mosambik. Wer sich traut, darüber zu schwimmen, das sind ungefähr 700, 800 Kilometer, der kommt in Mosambik dann an. Aber würde ich nicht machen, sind viele Haie drin. Und es ist auch dort wunderschön. Strände, menschenleer, schneeweiß, eine Karibik kann es nicht toppen. Auch das gibt es dort. Und da haben wir mal, weil wir zwei Wochenenden durchgearbeitet haben, Samstag, Sonntag durchgearbeitet. Und dann haben wir nachher die vier Tage, die wir für die Wochenenden zugebracht haben, die Gemeinden besucht haben, Predigtdienste und so, haben wir vier Tage dort ausgespannt. Und das war absolut grandios. Damit ihr seht, dass wir nicht nur unterwegs sind, sondern wir schauen auch schon mal uns was Nettes an. Ja. Soweit. Gott befohlen. Dankeschön. Tschüss.